Herzlich willkommen zum Livestream bzw. Podcast, heute wieder mit Frank Krause. Hallo Frank.
Na, hallo Markus, vielen Dank für diese Aufnahme.
Heute werde ich Frank zu seinem zuletzt veröffentlichten Buch Der Schlüssel der Verbundenheit interviewen. Seht ihr da oben drüber? Das Cover, was mich an diesem Buch vor allem fasziniert hat, dass es Visionen über einen längeren Zeitraum beinhaltet, inklusive der Auswirkungen in deinem Leben. Meine erste Frage dazu, wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also dieses Buch, Der Schlüssel der Verbundenheit, fügt sich eigentlich in eine ganze Reihe von so visionären Büchern ein. Ich würde sagen, natürlich die neuen Schleusen des Herzens, die sind eigentlich auch ein Teil dieser Geschichte, die ich im Schlüssel der Verbundenheit erzähle. Aber das habe ich rausgenommen, zum Extrabuch gemacht, weil das einfach ja umfangreich wurde und um das Herz geht und wie unser Herz entfesselt werden kann, was natürlich ein völlig wesentlicher Punkt ist, wie wir leben können und wie wir mit Gott leben können und wie wir aus dem Herzen leben können. Also wenn unser Herz für uns ein verschlossenes Teil ist und wir haben keinen Zugang dazu oder wir sind so innerlich verletzt, dass wir immer noch ziemlich dicht gemacht haben oder wie die Bibel sagt, unser Herz hat sich ist wie Stein geworden,
verhärtet.
Also dann haben wir schlechte Karten, was alle geistlichen Dinge betrifft, denn das geht ja alles nicht über den Kopf in erster Linie, sondern über das Herz. Ja, aber dafür habe ich dieses Extrabuch geschrieben, die neuen Schleusen des Herzens. Aber dann ist auch das Buch in Jesu Sommerhaus über diesen inneren Garten, nachdem du mich dann gleich fragen wirst, was es mit diesem inneren Garten auf sich hat. Ja, das ist dieses Buch, da bewege ich mich also in diesem Garten und ja, finde einfach diese Schnittstellen zwischen dem, was in uns ist und in dem, was in Gott ist, wie das Paradies. Ja, genau. Und ich habe natürlich eigentlich jahrelang an dieser Vision gesessen und gekaut und gebetet und so weiter. Und es gibt solche Visionen tatsächlich, die sich über viele Jahre eigentlich ja immer weiterentwickeln, weil wir auch weiter Fragen stellen zu dem, worum es in diesen Visionen geht. Und siehe da, da können also ganze Bücher draus werden. Und du hast es ja nun auch erfahren,
ja,
dass das so sein kann in deinen Büchern über den Berg Zion, wo du aber immer wieder dahin kommst, immer neue Dinge, die ja da offenbar werden und dir gezeigt werden. Und mit der Zeit kommen viele von diesen Einzelaspekten, die wir in so einer Vision dann entdecken, kommen die dann auch zusammen.
Ja.
So, da gibt es dann ein Zusammenkommen der Puzzlestücke und wir sehen dann ein größeres Bild, und das ist auch etwas, worum es in diesem Buch geht, dieses größere Bild, deswegen der Aufstieg in die Berge in diesem Buch, von denen aus dann dieses Panorama, dieser Blick über das ganze Leben, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist ja im Geist gar nicht so getrennt, wie wir das hier so irdisch erleben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, als wären das ganz separierte Teile voneinander, aber die Zeit kann man auch ganz anders sehen und auch ganz anders im Geist erfahren, was natürlich verwirrend sein kann, aber wenn wir dranbleiben, dann machen wir auch Erfahrungen, werden wir reifer im Umgang damit und dann sind wir die großen Gewinner. Natürlich, wenn wir verwirrt sind, und wir werden verwirrt sein ab und zu, auch durch Visionen, und vieles kriegen wir eben noch nicht zusammen, wie das passt. Wir haben noch kein Gefühl, wie die Gewichtungen sind und wie das alles zueinander passt. Und wenn wir dann auch niemand haben, der uns hilft, haben wir schlechte Karten, und dann können Visionen uns auch wirklich verletzen, oder es kann ganz schwierig sein, So ist es ja nicht gedacht, aber wie gesagt, auch in manchen Kirchen und Gemeinden ist das einfach unterbetont, der Umgang mit sowas. Und dadurch, ja, kann sich das bei den Mitgliedern ja nur schlecht irgendwie entwickeln, und aber das ist nicht richtig. Also ich denke eigentlich, Gott will, dass wir in diesen auch was Visionen und Offenbarungen und Führungen und so weiter betrifft, dass wir darin immer ja besser werden, immer geschulter werden, immer, dass uns das immer klarer wird, wie das funktioniert.
Du hast ja dann sozusagen eine weitere Trilogie geschrieben. Könntest du noch die beiden anderen Bücher noch mal kurz nennen?
Eine weitere Trilogie? Was meinst du damit?
Die neun Schleusen des Herzens. Und was ist das andere?
In Jesu Sommerhaus.
In Jesu Sommerhaus, genau.
Genau, in Jesu Sommerhaus, ja. Die neuen Schleusen des Herzens und dann dieses Buch, der Schlüssel der Verbundenheit. Jedes Buch ist, kann man für sich lesen, aber insgesamt gibt es da auch immer wieder Überschneidungen und Zusammenhänge.
Also wir empfehlen, alle drei zu lesen, natürlich.
Ja, genau.
Gut, kommen wir zum ersten Kapitel. Das nennst du der innere Garten. Dort nimmst du Bezug auf die innere Welt in uns bzw. in dir. Der Apostel Paulus sagt dazu in Römer 5,5b, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, also nicht in den Verstand, sondern in die Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Auch ich selber hatte schon einige Visionen von Gott geschenkt bekommen, indem ich mein Herz wie einen Garten gesehen habe. Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, also dieses Bild des inneren Gartens ist ja ganz verbreitet und auch durch die Geschichte, durch die Kirchengeschichte haben wir immer wieder Belege von Leuten, die das auch so beschrieben haben, das innere Leben als einen Garten, der dann also von Jesus kultiviert wird. Der ist am Anfang, ist der eine Verwüstung und ist der verwildert. Und dann fängt Jesus an, dieses innere Leben, den inneren Menschen des Herzens, der eben in diesem Bild wie ein Garten ist, dann dieses innere Leben also zu reinigen, wie ein Garten von Steinen, dann wird alles, wird mal abgerodet, alles wird, das ganze Unkraut, die ganzen Dornen, die ganzen Verwachsungen, das alles muss raus. Das ist eine Phase, die sich gar nicht gut anfühlt, wenn Menschen dann erleben, ja, Jesus fängt an, eigentlich ihr Inneres auszuräumen. Da wird unheimlich viel rausgeholt und das ist alles so viel Dreck und Erde und Wurzeln und Zeug und es ist also...
Ja. Unkraut wird gejätet.
Alles andere als schön und es kann auch überraschend sein, eben wie viel da rauskommt und wie tief das geht und wie umfangreich das ist. Wir haben ja normalerweise überhaupt keine Vorstellung davon, wie umfangreich, wie groß unsere Innenwelt ist. Ja, wir halten die irgendwie für klein, das Äußere halten wir für groß, aber das Innere, wie alle Leute, die dieses Innenleben sich entfaltet, die machen die Feststellung, ja, dieses innere Leben, der innere Mensch ist viel größer wie der äußere. So widersprüchlich, wie das klingt, aber genau so ist es. Und ja, also am Anfang, wie gesagt, und das kann auch jahrelang gehen und Jesus wird immer neue Bereiche auch dieses inneren Gartens mit uns dann zu seiner Zeit angehen, wo es immer noch brach liegt oder wo wir gar nicht wussten, dass es das auch noch in uns gibt. Das ist auch eine Überraschung, dass wir immer neue Dinge entdecken, immer Neues offenbart bekommen, was in uns ist, wovon wir nie was gehört haben, gesehen haben, gewusst haben. Also das ist auch oft bestürzend, wie beschränkt wir irgendwie leben und dass wir normal halten. Auch geistlich, auch. Es ist genauso wie im äußeren Leben auch. Also das kann alles sehr beschränkt sein oder es kann einfach weit sein und offen sein und die Welt ist voller Wundern. Aber unser Inneres ist auch voller Wundern. Und das zu entdecken ist einfach nur abenteuerlich. Aber wie gesagt, wenn wir darüber nie so richtig was gehört haben, ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Wir wissen, gar nicht so genau, was da vor sich geht. In der Gemeinde wird nicht drüber geredet. Aber wie gesagt, die Kirchengeschichte belegt, viele Leute, die geschrieben haben, durch die ganze Kirchengeschichte hin, durch alle Jahrhunderte hin, haben immer wieder dieses Bild und diese Vision des inneren Gartens gehabt und ihre eigenen Erlebnisse damit berichtet. Und auch häufig ist dieses, dass es in diesem Garten dann Bänke gibt und man trifft Jesus bei den Rosen oder so. Das ist ja ein
Ja,
bisschen wie im
genau.
Hohelied der Liebe, wo ja auch da, das Hohelied der Liebe ist ja auch dieser Garten, der da also ausführlich beschrieben wird und wo dann also der Geliebte wird dann in diesem Garten getroffen und der Garten lässt seinen Duft und seine Früchte und alles ist da und in einer Üppigkeit, in einem Reichtum, in einer Vielfalt und wunderschön und da drin ist diese Liebesgeschichte. Und das ist wirklich auch natürlich ein biblisches Bild, ein Bild, das immer und immer wieder durch alle Zeiten aufgegriffen worden ist, dass Gott uns oder dass der Geliebte, dass Jesus uns dann also in diesem Garten dann begegnen will. Und das ist sehr intim und das ist sehr verborgen und zu diesem Garten hat auch eigentlich gar niemand anderes Zutritt. Das ist auch interessant, der Zutritt zu diesem Garten. Wir wissen, die Dämonen und der Teufel, die wollen da sehr gerne Zutritt haben zu diesem Garten und die wollen auch gerne möglichst viel von diesem Garten, diesem inneren Leben, eigentlich, dass sie das kontrollieren und dass sie sich da aufhalten. Das ist auch etwas, was wir erschreckenderweise erleben werden, dass in dieser Innenwelt ja viele Wesen und viele negative Mächte und Kräfte sich da tummeln und sich dann niedergelassen haben oder Teile von uns irgendwie okkupieren und oder abgespalten haben. Wie gesagt, da wissen wir gar nicht, dass das eigentlich zu uns gehört. Und das wird alles irgendwie fremd besetzt und von daher ist meiner Meinung nach das Thema Befreiung auch viel, viel breiter zu verstehen,
Ja.
als das im Allgemeinen oft so verstanden wird, als so was ganz spooky und also ganz ja und total okkult und nur wenige Leute und überhaupt. Also das ist nicht so, sondern der Feind. Wir sehen, das ist wie im Paradies, ne? Auf einmal ist die Schlange da und auf einmal ja, verrät der Mensch irgendwie sein eigenes und sich selbst und seinen Garten und fliegt am Ende noch raus und muss dann mal sehen, wie er irgendwie da zurechtkommt und verliert eigentlich diesen Reichtum, der in ihm ist und der ja auch in Gott ist und wo auch eben diese Verbindung ist zwischen dem innerem Garten im Herzen des Menschen und diesem Paradies in Gott. Ich meine, da wäre eine oft fließender Übergang,
Ja.
dass wir dann merken, also jetzt sind wir irgendwie über eine Linie gegangen, jetzt sind wir in einem Garten, der schon sowas von göttlicher Natur ist, also und der dann sehen wir, der hat auch kein Ende, keine Grenze und da geht die Sonne nie unter und also das ist dann schon merken wir, also jetzt sind wir im Paradies und erstaunlicherweise, meiner Meinung nach, können wir durch unseren Geist, wenn der wiedergeboren ist, wenn der erleuchtet ist, wenn wir wenn unser Herz befreit und geheilt wird, dann kommen wir in diesen Garten. Und das Paradies ist dann nicht irgendwo ganz weit weg oder das war mal früher und dann ganz am Ende, dann kommt es mal wieder, sondern dann auf einmal haben wir da Zugang und es ist eben nicht weit weg. Es ist in uns.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte auch schon entsprechende Visionen, wo ich mein Herz wie im Paradies gesehen habe. Am Anfang nicht, aber dann später schon,
Genau.
als Gott der Gärtner da drin aufgeräumt hat.
Ja.
Ja, okay, du beschreibst im ersten Kapitel den Engel Leon, dem ich auch schon begegnet bin. Ich beschreibe diesen Engel gerne als Herzensengel und Schlüsselmeister. Wie bist du in Kontakt mit diesem Engel Leon gekommen?
Ja, also das kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist schon lange her. Auch und natürlich, wenn wir diese Innenwelt, unsere Innenwelt, erfahren und erforschen und merken, wir haben da vorher so wenig Augenmerk drauf gelegt. Und in der Schule war das auch kein Thema, diese Innenwelt, und man hat alles war auf das Äußere gerichtet, und dass man da dann auch funktioniert und dass das alles klappt. Und darüber wurde dieses Innere so vernachlässigt, dass es für viele Leute ja wie gar nicht mehr existent ist. Obwohl sie selber ja auch unsichtbar sind. Also sie leben in einem Körper, aber ihre ganze Gedankenwelt, ihre Psyche, ne? ihre Emotionen, die Welt der Emotionen, Fantasie, das alles ist ja unsichtbar. Das alles kann ja, das muss durch den Körper dann sich ausdrücken und mitgeteilt werden, aber diese Seelen, die Welt der Seele, die Psyche, alles unsichtbar. Mhm. Und das, ich meine, ist bei allen. Ne? Also da, also wer da meint, ja, sowas gibt es nicht, ja, dann gibt es ihn nicht. Das ist ja eine ganz seltsame Idee. Weil das Wesentliche am Menschen ist unsichtbar. Ne? Auch solche Sachen wie Glauben, wie Liebe, wie Hoffnung, das sind ja alles Eigenschaften und Dimensionen, die ja riesig groß sind und wichtig im Leben von jedem Menschen, alles unsichtbar. Naja, aber wie gesagt, wir sind da in unserer materialistischen Welt, wie sie jetzt ist, wird das irgendwie alles zu wird das versachlicht. Das wird alles zu Dingen irgendwie erklärt und vor allem handelbar. Man will das alles kaufen und verkaufen, auch die Liebe auch, die Hoffnung auch und den Glauben auch. Und dann gibt's dann Religionen mit riesigen Imperien und viel Geld fließt da und man, es ist wirklich, ja, erschütternd zu sehen, wie eben die Welt das alles in die Materie ziehen will und im Äußeren dann damit umgehen will, und dann müssen die Leute sich äußerlich religiös verhalten, dann wird es Gott wohl gefallen, während Gott in ihnen sitzt und darauf wartet, ja, dass wir vielleicht mal irgendwie zu uns kommen, in uns gehen, und dann, naja, da werden wir ihn dann finden, ne? Und ja, der einsame Gott im Menschen, ne, der ihn nicht bemerkt. Eine irrsinnige Situation, ne, in der wir immer nach außen abgelenkt werden. Immer nach außen. Ja, das ist der geistliche Kampf, in dem wir auch stehen, dass diese Ablenkungen von außen, dass wir die mal auch minimieren, abschalten, runterfahren, damit wir zu uns kommen können und überhaupt mal unseren Blick nach innen richten. Und ja, Die Engel, es gibt den Punkt, denke ich, wo alle, die sich in diese Innenwelt begeben und sich damit beschäftigen, den Mut auch dazu haben, mal nach innen zu schauen, weil da kommen ja auch unschöne Dinge alle zum Vorschein, die da drin versteckt sind in uns, alle
verdeckt. Ja, die entsorgt werden müssen.
Ja, also das kommt natürlich auch alles dann hervor, und da müssen wir durch, eben durch diese Reinigung müssen wir durch. Es geht nicht anders, es ist wie in einem Haus, das wir neu beziehen. Wir müssen das ausräumen, das zu alte Zeug muss raus, und dann haben wir einen neuen Anfang. Das ist ja wunderschön, ein neuer Anfang, aber vor dem neuen Anfang muss das alte auch enden. Und da zieht es sich dann immer in die Länge und oh. Ja, aber in diesen Prozessen, dann dieser inneren Reinigung, dieser inneren Neuordnung, dass Gott jetzt in uns drin wirkt und in uns drin anfängt, Licht zu machen und Bereiche aufzudecken, die uns verborgen waren und so, da brauchen wir dann die Assistenz von Engeln. Mhm. Engel, die sind ja, sagt die Bibel, also sie helfen denen, sie assistieren denen, die das Heil erben. Ja, was ist das Heil? Ne? Ich meine, man kann das natürlich alles irgendwie, ja, das Heil ist, dass ich später mal in den Himmel komme. Ja, das ist auch nicht schlecht.
Nutzt mir jetzt nur nichts.
Aber dieses Heil, jeder, der das Neue Testament liest, der sieht, also das Heil ist sehr viel breiter aufgestellt und es umfasst einfach alles. Und Gott möchte einfach alle Dinge erneuern, alle Dinge heilen, alles, uns auch und die Natur auch und die ganze Welt. Er möchte alles wieder herstellen und alles muss wieder in Ordnung kommen. Und in dem Moment, wo wir uns ihm zuwenden, fängt das auch in uns an. Wir lassen ihn dann zu. Wir fangen an, ihm zu vertrauen, ihn an uns ranzulassen. Ja, und dann kommen die Engel. Ne? Und dann kommt die Assistenz von Engeln, die uns dann helfen, diese ganzen Prozesse durchzugehen und zu verstehen und uns da zu begleiten. Also sie sind wie vom Chef abgestellt, der sagt, also hilf mal dem Markus, diese Sache hier zu bewältigen und diesen Prozess durchzustehen und durchzugehen. Ja, ich denke, das ist bei manchen Leuten auch sehr unbewusst, dass sie das gar nicht so wahrnehmen, dass da englische Hilfe sein könnte. Sie ist aber da und es ist biblisch und wir müssen die Engel da auch nicht zu sehr irgendwie verklären. Also das hat mir ein bisschen auch Schwierigkeiten immer gemacht, so diese, dass die Engel dann in manchen Büchern werden die ja so dermaßen irgendwie da abgehoben, da dargestellt. Und da konnte ich gar nichts mit anfangen. Das war mir viel zu abstrakt, zu fern, zu seltsam, zu anders. Das hilft ja gar nicht. Ne? Also ich erlebe Engel eigentlich sehr nah. Und eben auch dieser Engel Leon. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihm den Namen gegeben habe oder er sich selber so vorgestellt hat, Leon. Aber das ist schon sehr lange und durch viele Jahre irgendwie ist dieser Engel da, der mir irgendwie immer hilft, ein Beistand ist. Es kamen noch andere Engel, vor allem dieser Lehrengel, den nenne ich so der Lehrengel, auch in diesen Büchern über die Schriftrolle der Liebe, da ist also immer, da hilft mir so ein anderer Engel, also das ist nicht Leon, sondern ein anderer Engel. Also da ist auch eine Unterscheidung und ich kann die auch unterscheiden. Also ich merke, jetzt ist es der und ein anderer Mann, ja, jetzt ist es aber jener. Und und die sind, wie ich sie erfahre, sind die nicht so, ja, so sphärisch und irgendwie überirdisch, wie man sich Engel dann so vorstellt. Ich habe auch manche Bücher gelesen über Engel, wie gesagt, auch modernere Bücher über Erfahrungen. Und da haben dann Leute denen ihre Gewänder genau dargestellt und die Farben und dies und das und wie man die ansprechen darf oder auch nicht und wann und ach, du ahnst es nicht. Also da, das war mir, muss ich sagen, nicht besonders hilfreich, sondern überhaupt die Hauptaufgabe wahrzunehmen, da ist eine Assistenz, da ist ein Beistand, eine Hilfe, den geistlichen Weg zu gehen. Und gerade für uns, die wir im Natürlichen, in unseren Gemeinden, so einen Mangel an solchen Mentoren und Begleitern haben, die wirklich weise sind, die wirklich erfahren sind, die wirklich eine Reife haben, die selber den Weg gegangen sind, die ihre Innenwelt kultiviert haben. Dann da brauchen wir noch mehr die Engel, ne? Nicht um irgendwie anzugeben, boah, ich habe einen Engel, es gibt ja auch da Christen, das ist alles, also alles eine Selbstdarstellung, Beweihräucherung, dass man hinten runterfallen will, ja, und denkt sich, was ist das jetzt wieder für eine Egomanie? Da wird sich also überschlagen, was man da mit den Engeln, und das gibt's auch im esoterischen Bereich auch, ne, mit den Engeln und die Engel und die Erzengel und alles wird da gechannelt und die Engel. Also da, weiß ich nicht, ne, habe ich wirklich Zweifel dran, dass das irgendwie, also jedenfalls ist es nicht reif. Unser Ziel ist immer Reife. Na, unser Ziel ist Reife und dass wir immer reifer werden, dass wir immer klarer unterscheiden können, geistlich gesehen, was ist was, wer ist wer, wo ist wo. damit haben wir es also immer zu tun. Aber mein Buch lädt natürlich ein, okay, lass uns jetzt diesen Weg einmal gehen oder ich ermögliche dem Leser sozusagen auf meinem Weg mal sozusagen mitzugehen und dann seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Fragen zu stellen, seine eigenen Schlüssel zu finden Genau. Im Schlüsselraum.
Kommen wir später noch dazu. Noch kurz vorher, du beschreibst auch ein Schloss in deinem Herzen. Ich hatte selber auch schon Visionen von einem Heimatschloss. Anscheinend gibt es eine Verbindung von dem Heimatschloss zu dem Schloss in deinem bzw. meinem Herzen. Was kannst du darüber sagen?
Ja, also das ist eine Entdeckung gewesen, dass es in dieser inneren Welt, in meiner inneren Welt eben auch Gebäude gibt, ein Schloss gibt und das da zentral steht. Und aber das ist tatsächlich mein Schloss oder das ist irgendwie ein Bild für wiederum für mein Leben. Und dieses Schloss steht in diesem Garten und dieses Schloss ist auch lebendig, also dieses Schloss kann auch wachsen, kann sich verändern. Das ist nicht so wie im Natürlichen in den Stein gemeißelt und da kann nichts mehr dran tun, doch. Und in diesem Schloss, da kommen wir dann drauf, ist eben auch ein Schlüsselraum. Und ja, immer wieder hat Gott mich mal in dieses Schloss geführt. Dann zwischendrin habe ich wieder völlig davon vergessen, was auch ein Phänomen ist, dass man dann solche Dinge, die man ja gerne mal haben will, wenn sie dann geschehen, und dann vergisst man sie auch noch wieder so leicht. Das ist also, ja.
Der Krieg, drum aufschreiben.
Der Krieg mit der Ablenkung im Außen, ja, der ist also on. Und dieses Vergessen ist auch wirklich von uns sehr genau zu beobachten. Ne? Warum vergessen wir und was vergessen wir? Und warum vergessen wir das so leicht? Also hier ist es auch ein geistliches, sind geistliche Widerstände, geistliche, dämonische Mächte meiner Meinung nach. Ja. Ganz ausführlich und intensiv daran arbeiten, dass wir bloß alles vergessen. Vor allem uns selbst und Jesus auch gerne. Und ja, dass wir wie betäubt eigentlich leben. Und dann haben die ja im Grunde sehr leichtes Spiel mit uns, weil wir sind gar nicht richtig da, sind gar nicht richtig wach und auch nicht wachsam. Die Bibel sagt, wir sollen unbedingt wachsam sein. Ja, und naja, dann sind wir dann eben leider nicht unbedingt wachsam. Dann haben unsere Ausreden, das nicht zu sein. Ja, und dann vergessen wir auf einmal alles, was Gott uns schon getan hat. Eine Bibelstelle sagt, Psalm, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Ja, also da sehen wir schon, auch David kannte schon diesen Krieg mit dem Vergessen. Großes Thema, wichtiges Thema, muss man sich mit beschäftigen, meiner Meinung nach. Wird jede Gemeinde das immer tun. Ja, das Schloss, ja, dieses Heimatschloss, das war für mich ein anderes Schloss, eben ein Schloss sozusagen von Deutschland, als würde auch Deutschland eine Entität sein, wie ich selbst als Mensch eine bin, und diese Nation aber hat auch ein Herz, und diese Nation hat auch ein äußeres Leben, aber auch ein inneres Leben und eine innere Geschichte. Und diese innere Geschichte, ja, die ist uns eben auch leider sehr verborgen worden. Und im Geschichtsunterricht kam diese innere Geschichte ja kaum vor. Man war nur mit äußerlichen Daten und Zahlen und Kriegen vor allem und so weiter beschäftigt. Aber was jetzt wirklich die Seele eines Volkes ausmacht, was das Herz eines Volkes ist, vielleicht auch die Berufung von Gott, jo, warum dieses Volk überhaupt da ist, das sind ja mal Fragen. Ja, und wenn man dem nachgeht, dann entdeckt man, ja, es gibt auch dieses Schloss, dieses Heimatschloss, so wie in mir ein Schloss ist, ist auch in diesem Garten, gibt es auch einen inneren Garten des Landes, der Nation, der deutschen Nation, die ja nicht genau in diesen Grenzen sich befindet, wie wir die da auf der Landkarte haben. Das ist im Geist ja ganz anders. Naja, und da gibt es dieses Heimatschloss, und das war für mich auch eine wirklich faszinierende Vision, dass ich dahin gebracht wurde von einem Adler, zu diesem Heimatschloss, und entdeckt habe, ja, das ist eigentlich abgeschlossen. Das ist da, aber der Zugang dazu ist sehr verstellt und ja, wie gesagt, die Türen sind zu und der Weg dahin ist wenig begangen und ist auch eben verwildert und verkommen. Eigentlich gibt es im Geist, gab es da so einen Weg durch das ganze Land, eine Straße, einen Weg, zu diesem Schloss und also faszinierend, was eben auch an diesem Weg alles eigentlich sein könnte und sollte, aber wie gesagt, war alles sehr, sehr abgetrennt, abgeschottet, eben von negativen Mächten, die nicht wollen, dass Deutschland Zugang hat zu sich selbst, zu seinem Herzen, seinem inneren Leben, seiner Wahrheit, seiner Wirklichkeit. Also das ist ja mal natürlich auch noch ein riesiges Fass. Wie sieht es denn dann aus mit den Ländern? Du hast ja auch in deinem Buch diese Halle der Nationen.
Genau, mit den Fahnen.
Ja, wo die auch wirklich von Gott her hat jede Nation ja da irgendwie ihren Platz, ihre Bedeutung, auch ihre Artefakte oder ihre Symbole, die ihr gegeben sind, dieser Nation. Und ja, und der Feind, der geistliche Feind, diese teuflischen Mächte haben das alles sowas von verdeckt und verdrängt und die Welt ist deswegen voller Verwirrung und ja, also das ist aber eben auch interessant, dass wir sehen ja Länder oder Nationen, nicht Länder, aber Nationen sind auch wie ein, können auch wie ein Körper gesehen werden, wie ein lebendiges Wesen, das eine Geschichte hat und das auch ein äußeres und ein inneres Leben hat und auch einen Geist hat, eine Volksseele, wie man so sagt, und im Herzen eine bestimmte Identität, die sich unterscheidet von der von anderen Nationen. Ja, wir sind alle hier und Gott alleine kann das auch irgendwie offenbaren und klar machen, ja, wo hat hier wer eigentlich seine Bedeutung, seinen Platz, seinen Beitrag. Diese Dinge sind alle sowas von schrecklich unklar und ich hoffe, dass in Zeiten der Erweckungen alles das mal wieder hervorkommen kann. Wie ist denn das wirklich? Ne? Also wir wurden ja auch gerade als Deutsche reduziert, so auf die Weltkriege und wir sind ja nur das Tätervolk und was wir da angeblich alles nur sind. aber vielleicht sind wir auch noch ganz was anderes, nur das hört man eben nicht im Fernsehen und das wird einem nicht erklärt im Geschichtsunterricht, wie gesagt. Aber wenn der Heilige Geist anfängt und wenn die Hilfe der Engel da ist, dann werden wir auch über unsere Nation und auch dieses Heimatschloss, werden wir Offenbarungen bekommen und das ist sehr wichtig für die Wiederherstellung der Wahrheit, der wahren Identität der Nation, des Volkes. Ja, und ich meine, wir sind im Moment natürlich, also wenn wir uns im Moment auch angucken, jetzt gehen wir nach 24 rein, wir haben jetzt die Reden gehört von den Politikern, diese Neujahrsansprachen und was alles, und wenn man da sieht, wie überhaupt keine Vision da ist, also überhaupt keine Anbindung an irgendeine wirkliche Geschichte, da ist keine Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft drin, da sind ein paar äußere Faktoren, werden da genannt, irgendein paar wirtschaftliche Eckdaten oder so. Man denkt sich, mein Gott, ne, also das ist so sowas von irgendwie arm, verarmt, ein Verständnis, wer wir eigentlich sind und wofür wir eigentlich hier sind. Ja, anscheinend nur um überall zu bezahlen, hat man so den Eindruck, Deutschland der Zahlmeister der Welt, so ungefähr. Ja, aber das kann ja nicht alles sein. Ne?
Nein. Okay, gehen wir mal weiter. Im zweiten Kapitel gehst du ausführlich auf den schon genannten Schlüsselraum ein. Ja. Wir haben ja schon ein Interview über eine Vision in dieser Interviewserie gemacht, über einen besonderen Schlüssel, den ich gesehen hatte. Offensichtlich hast du Schlüssel nicht nur über deine Bücher mittlerweile weitergeben können. Dankenswerterweise natürlich auch an mich. Was kannst du uns noch über Schlüssel sagen? Schlüssel sind im Allgemeinen dazu da, Türen zu öffnen bzw. zu verschließen. Was haben die Schlüssel deiner Erfahrung nach mit Freiheit zu tun? Und wie kommt hier die Verbundenheit oder anders ausgedrückt die Teamarbeit ins Spiel?
Ja, also in diesem inneren Schloss, also gibt es einen Raum, einen Schlüsselraum, zu dem dann auch wiederum auch ein Engel mich da begleitet und meine Zwillingsschwester ist in dieser Vision auch dabei und wir finden da diesen Raum oder werden da hingeführt, wie so eine Werkstatt, ein Raum voller Schlüsseln. Tausende von Schlüsseln und es stellen sich viele Fragen, ja, was sind das alles für Schlüssel und wo kommen die her und warum weiß ich so wenig davon? Immer wieder diese Frage, warum weiß ich so wenig von dem, was in mir ist? Und immer wieder wird mir gesagt, ja, aber du selber hast das eigentlich angelegt und ich, ja, ich selber habe auch Schlüssel hergestellt und mir ist das alles nicht bewusst, ich weiß das gar nicht, was ich sozusagen in dieser inneren Welt auch selber tue. Das ist ja mal ein Phänomen, ne? Also wir sind mit uns selbst in unserer geistlichen Dimension so uneins, so unverbunden, dass wir sozusagen wie so ein schizophrenes Leben führen, ne? So im Äußeren und in der Welt führen wir so ein Leben, glauben wir sind so. Und dann stellen wir fest, ja, aber in dieser inneren Welt sind wir aber ganz anders. Und da haben wir auch Möglichkeiten und da haben wir schon Dinge getan. Ja, das wissen wir. Das weiß der eine Teil von uns von dem anderen gar nicht. Eine schreckliche Zerspaltenheit. Aber die Bibel redet davon auch, dass das der Zustand der Menschen ist. Diese Zerspaltenheit. Dieses Chaos bis zum Anschlag und also dass Gott sich da unserer annimmt, ist wirklich sehr dankenswert. Da hat er sich eine Aufgabe vorgenommen, ne? Also uns auf die Reihe zu kriegen, ja. Und das geht los mit dieser neuen Geburt, wie das genannt wird. Wir werden noch einmal geboren, wir fangen noch einmal von vorne an und ja, und dann entdecken wir halt auch unsere geistliche Dimension, die so unendlich viel größer ist wie eben unsere irdische Variante, ne, die wahnsinnig beschränkt ist. Im Geist ist diese Beschränkung nicht, da fallen die Beschränkungen weg, die Dinge dehnen sich aus und ja. Und so entdecke ich in diesem Schloss diesen Schlüsselraum, tausende von Schlüsseln.
Tausende.
Und viele von diesen Schlüsseln sind auch lebendig. Also ich habe den Eindruck, die gucken mich alle an und die erwarten irgendwas von mir, nämlich dass ich sie benutze.
Ja. Wäre logisch, ja.
Ja, und auch das ist also eine große Frage. Ja, wie werden denn diese Schlüssel benutzt und warum benutze ich so wenige von diesen Schlüsseln? Und ja, und das sind aber doch so viele und. Ja, und wie kann das denn sein? Und ja, und es gibt dann auch in Vitrinen, also es gibt da sehr verschiedene Arten von Schlüsseln. Und auch da muss ich dann feststellen, ich habe echt keine Ahnung vom Umgang mit Schlüsseln und vor allem dann auch den Schlössern. Also die Schlüssel, die gehören ja in irgendwelche Schlösser und von der kleinen Schatulle, weiß ich nicht, bis zum eben dem Heimatschloss zum Beispiel, das Tor, überall werden Schlüssel gebraucht und teilweise auch sehr lustig ist da die Beschreibung, wie ich also vor vielen Türen stehe und einfach keine Ahnung habe, wie die aufgeht, weil nicht alle Türen haben, so wie wir uns das vorstellen, so einen alten Schlüssel, den wir da, oh, hier habe ich welche liegen, hier so. Mhm. So, nicht alle Schlüssel sind so, sondern da gibt es auch Keycards und dann gibt es Tastenkombinationen, es gibt Felder, es gibt, ja, ich stehe da auch im Geist irgendwie vor Türen, die haben überhaupt keinen, das ist die glatte Tür, da gibt es überhaupt nichts, da gibt es keinen Schlüsselloch. Ja, und bis dahin, dass ich vor einem Aufzug stehe, vor einer Aufzugstüre, die so aufgeht und dann ich kapiere, worum es geht, ist es schon wieder zu. Und Gott sagt mir, ja, es gibt Türen, da sollte man, wenn sie offen sind, auch mal durchgehen. Ne? Ja, also ich erlebe da eben auch von mir selber eine Dummheit nach der anderen und wirklich lustig, aber eben auch betreffend, dass ich merke, ja, also der Weg, Dinge zu öffnen, es dann auch zu tun, dann auch zum Beispiel durch Türen dann auch wirklich durchzugehen, zum Beispiel in viel mehr Freiheit, also das ist eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung. Und Gott gibt uns Schlüssel. Also manchmal macht er uns die Türen auch auf, vor uns her. und schubst uns da ein bisschen durch. Aber dann kommt auch, merke ich, wie gesagt, eine Phase vielleicht von Reife, kann man sagen, wo Jesus sagt, so, und jetzt gebe ich dir die Schlüssel. Und du selber machst die Türen auf. Und du selber gehst weiter. Du selber kannst jetzt auf- und zuschließen. Für dich und je nachdem auch für andere. Das ist natürlich eine ganz neue Aufgabe, auch für viele Christen schwierig, die wollen, dass Jesus das alles macht. Wenn er die Türe nicht aufmacht, werden die da ihr Leben lang, werden die da sitzen bleiben. Ne?
Ja.
Und dass Jesus ihnen aber auch Schlüssel gegeben hat, oder sie ihn auch um Schlüssel bitten können, würde erfordern, aufzustehen, auch aufzumachen, auch das Risiko einzugehen. Ja, was ist dann da hinter der Tür? Das haben wir ja noch nicht gesehen. Wir haben auch ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis. Also ich merke immer wieder, man kann sich auch in einem Gefängnis auch wohlfühlen. Also man hat da alles ist da klar und man hat ein bisschen Ausgang im Hof oder so. Jetzt die große Freiheit ist für viele nicht so attraktiv, wie man vielleicht denken mag. Sicherheit ist ihnen viel wichtiger. Und dass man da durch Türen geht und wo man nicht weiß, was da kommt auf der anderen Seite und wie das da aussieht, dass man vielleicht das Gefängnis komplett verlässt. Ja, was ist da draußen für eine Welt?
Es ist eine vermeintliche Sicherheit, es ist keine echte Sicherheit, nur wir denken, es wäre eine Sicherheit.
Ja, ja, andere ordnen das alles für einen, andere haben das alles für einen irgendwie hier den Plan und die Tagesordnung, alles ist vorgegeben, so leben ja auch viele. Ne?
Ja.
Ganz nach Gewohnheit, alles ist vorgegeben, vorgetaktet, wir gehen zur Arbeit, wir haben dies, das, jenes, dann ist der Tag rum und der nächste wird genauso und dann kommt der Gottesdienst, der ist auch genauso wie der letzte. Das ist alles wie in so einer Anstalt.
Ja.
Ja, es gibt Gefängnisse, die haben auch eine Kapelle und du hast alles da drin. Du hast die Küche, du hast die Kapelle, du hast alles innerhalb dieses Komplexes. Da bist du versorgt, da ist alles geregelt, da geht die Uhr und dann machst du, was verlangt wird und bist voll versorgt. Für viele der Traum.
Aber es ist eigentlich kein Leben.
Ja, es ist ein sehr beschränktes Leben, ne? Und die wirkliche Freiheit, die wirklichen Möglichkeiten werden halt nie entdeckt. So, das Potenzial des Menschen ist eigentlich größer, aber es bleibt sehr beschränkt und eigentlich ist das irgendwie auch tragisch. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck immer wieder, ja, auch viele Christen, es wird durch ein, zwei Türen gegangen, im Bilde des Gefängnisses kommt man vielleicht schon mal auf den Flur, vielleicht kommt man sogar auf die ganze Etage, weil man die Türen aufbekommt. Aber jetzt wirklich das ganze Ding zu verlassen, alle Wachen zu überwinden, alle Türen aufzumachen, da scheint für viele so viel Mühe zu sein und so viel Aufwand und so viel Gebet und das, ja, wann sollen die das überhaupt aufbringen? Dafür ist nie die Zeit. Und dann wird das alles auf Jesus geschoben, der uns ja befreit hat und die Leute leben zwar alle gar nicht so befreit, aber sie sind es trotzdem und bilden sich ein, ja, alles gut, es ist aber nichts gut. Sie leben ein sehr eingeschränktes Leben, aber es ist ihnen nicht bewusst.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Im dritten Kapitel stellst du die Frage nach der Realität. Ja. Was meinst du mit Realität? Was verstehst du darunter? Ja. Offensichtlich geht dies auch meiner Meinung nach weit über das hinaus, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können.
Ja, das ist halt der Punkt. Wie gesagt, wenn wir in diesem Bild des Gefängnisses bleiben, ja, da gibt es die kleine, ganz kleine, deine Zelle, das ist so deine kleine Welt. Und wie gesagt, das ist alles von anderen, ist das vorgegeben, wie du da lebst innerhalb dieser Struktur. Und das ist dann für so einen Insassen, ist das eben seine Welt. Das ist seine Realität, seine Wirklichkeit. Ja, wenn jetzt wenn jetzt dieser Mensch aus dieser Zelle rauskommt und er fängt an, über diesen kleinen Bereich hinauszugehen, ja, dann ist das Gefängnis, hat er viele Zellen. Und dann hat es viele Flure und dann hat es mehrere Gebäude. Also die Dinge, je freier jemand wird, desto mehr nimmt er wahr von einer erweiterten Wirklichkeit, einer größeren Wirklichkeit, die vorher gar keine Rolle spielte, gar nicht da war. Aber jetzt zeigt sie sich ihm, jetzt entdeckt er die anderen Räume und jetzt entdeckt er, ja, ich kann sogar aus diesem Komplex sogar rausgehen. Mhm. Ja, und da ist, das ist auf jeder Ebene der Befreiung ist alles so viel mehr, ist die Wirklichkeit so viel größer. Das wird auch in dem Film Matrix natürlich, der bekannte ja, Film, sehr schön dargestellt, wo die Leute oder wo der Neo, der Protagonist, da entdeckt, er lebt gar nicht in der Wirklichkeit, er lebt eigentlich in einer Simulation, ja, in einer Art Film, in einem Programm, in einem Computerprogramm, in einer simulierten, sehr gut gemachten Scheinrealität, die überhaupt nicht die echte ist, ja, und er wird dann befreit zu der echten Realität, aber die echte Wirklichkeit ist auch nicht schön, also die echte Wirklichkeit, da sieht er, ja, wir sind hier mit diesen Leuten, die Matrix da betreiben, in einer Art Krieg, ne, und zwar in einem Krieg um die Bewusstheit, um die Wahrnehmung.
Ja.
Und ich meine, deswegen ist der Film so genial, weil meiner Meinung nach sind wir ja wirklich in diesem Krieg. Mhm. Ein Krieg um die Wahrnehmung. Und der Heilige Geist will die Augen unseres Herzens, so heißt es, erleuchten, sodass wir eben genau das Gleiche wie in diesem Film erleben, dass uns die Augen aufgehen und wir erkennen, ja, das, was wir dafür die Wahrheit oder die Wirklichkeit gehalten haben, ist nur eine Simulation. Das ist nicht die wirkliche Wirklichkeit. Das ist ein sehr, ist wie so eine Box, ist wie so ein Bereich, in dem wir uns da eingerichtet haben, aber die wirkliche Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit, Gott selbst, ist nicht in der Box. Er ist eben außerhalb. Und eigentlich ruft er uns, rauszukommen. Er hat Jesus reingeschickt, um uns zu sagen, Leute, raus. Ihr könnt rauskommen. Ja. Das eigentliche Ding läuft da draußen, nicht da drinnen. Ja, also ihr werdet hier drin eigentlich wie gefangen gehalten und die eigentliche Musik spielt da draußen. Und Jesus ist derjenige, der von da draußen da reinkam, der weiß, wie man rein und raus geht, und der wird jetzt mit euch diesen Übergang organisieren, er wird für euch zur Türe, raus aus der Matrix, raus aus dem Film, raus aus diesen Programmierungen, und wenn man diesen Weg geht, dann merkt man natürlich, ja, es ist alles eben viel mehr, wie wir je gedacht haben. Wir sind wirklich sehr gehirngewaschen. Wir sind sehr falsch informiert worden, so ungefähr über alles. So die Realität, die wirkliche Wirklichkeit, sie ist ganz anders, als wir da das innerhalb dieser Matrix, innerhalb der Box je gedacht haben, je gelernt haben, das ist in der Box, kommt das gar nicht vor, die Wirklichkeit kommt da drin gar nicht vor, sondern eben ein Narrativ, wie man so sagt, eine Geschichte, eine Erzählung, was angeblich stimmt, aber das stimmt aber nicht, das ist wie diese Schlange K bei Mowgli, wo diese Schlange da den Mowgli dann, wenn sie mit ihm redet, da irgendwie hypnotisiert, und er ist dann eben nicht mehr bei Sinnen, er schlafwandelt dann irgendwie, wie die Schlange ihm dann dirigiert und ihm sagt, und er muss dann immer wieder wach werden aus dieser Halluzination, und da, genau das ist es, der Heilige Geist möchte uns erwecken, aufwecken, dass wir aufwachen, dass die Augen aufgehen und wir dann wahrnehmen und erkennen, ja, das wirkliche Leben haben wir noch gar nicht angefangen. Der wirkliche Frieden, die Dinge sind alle in Wirklichkeit, sind die anders, als wie uns das gesagt wurde und vermittelt wurde. Und vor allem wir selber sind ganz andere. Der Mensch ist etwas ganz anderes, als was uns je irgendjemand gesagt hat.
Ja.
Und Gott ist auch was ganz anderes, wie uns die Religionen das gesagt haben. Alles ist ganz anders, auch wir, auch Gott. Das ist das Wichtigste, dass wir erkennen, ja.
Ja.
Also der Gott, den wir hier vorgestellt bekommen haben, auch im Christentum, der alte Mann mit dem Bart, der zornige Gott, dem Jesus in die Hand fällt, weil er uns gerade zerschmettern will. Also, das sind naja. Also diese Dinge sind, je weiter wir gehen, desto absurder erscheint es uns auch, was es uns auch schwer macht, in die Kirche zu gehen. Das genau. Ist ja mal ein Phänomen, dass wir merken, also wir kommen damit immer weniger zurecht, mit diesen Predigten und diesen immer sehr, sehr Gott und Mensch beschränkenden Institutionen und Programmen, die da immer gleich ablaufen. Auch das kommt uns mit der Zeit seltsam vor. Warum ist das immer alles gleich und überall gleich und da gleiche Kirchen ja wieder und alles immer gleich und alles ist in der endlosen Wiederholungsschleife. Was soll daran göttlich sein? Ne? Oder menschlich? Es ist irgendwie, es kommt uns mit der Zeit immer absurder vor.
Ja,
das ist der Konflikt, den wir haben. Gehen wir den Weg der Wahrheit, benutzen wir die Schlüssel, kommen wir in Konflikt mit dem System.
Genau. Das ist auch die Schlüsselszene, um nochmal auf den Film Matrix zurückzukommen. Ja. Wir haben die Wahl. Die rote Pille oder die blaue Pille.
Ja.
Nehmen wir die blaue Pille, bleibt alles wie es war und wir sind weiter in der Matrix oder in dem Alltag gefangen. Oder nehmen wir die rote Pille und wir gehen raus aus dem System.
Ja, das ist also wirklich, wie gesagt, dieser Film, vor allem eben dieser erste Teil, das
genial.
War ziemlich genial gemacht und hat es so genial auf eine moderne Art und Weise gezeigt, in welcher Situation wir eigentlich sind. Am Ende des Films wird auch gesagt, der Neo ist da in irgendeiner Telefonzelle und ruft uns alle sozusagen an und sagt, ja Leute, wir müssen aus dieser Matrix rausgehen, denn sie ist gar nicht real. Und wir leben da drin auch kein reales Leben. Wir vegetieren eigentlich irgendwie vor uns hin. Das wird uns als wahnsinnig modern und irgendwas wird uns das verkauft. Aber eigentlich sterben wir. Also in dieser Simulation wird eigentlich nicht gelebt. Denn Gott ist das Leben.
Genau.
Und da, wo Gott nicht drin ist, ist auch das Leben nicht drin. Ja, was ist denn dann da drin? Ja, das Nicht-Leben. Wenn Gott das Licht ist und er ist nicht da drin, ja, dann ist da Dunkelheit, ne?
Ja.
Weil die Abwesenheit des Lichtes. Und so haben wir diesen Bereich, den der Teufel irgendwie abgezirkelt hat, in dem ist alles nicht. In dem ist Gott nicht, der Mensch nicht, das Licht nicht, das Leben nicht, alles nicht. Das Nicht ist da drin. Ja, toll. Ne? Also das sind wir alle sehr froh drüber, da drin jetzt dann zu stecken.
Ne?
Oh Mann, also hier, das ist einfach der Teil der Ernüchterung, wie ich es nenne, die große Ernüchterung festzustellen, also wir sind schwer hinters Licht geführt worden, nicht ins Licht, sondern hinters Licht. Und Gott wurde uns völlig, also religiöserseits irgendwie völlig verstellt und diese Welt ja eigentlich lebt die davon, dass sie unser Leben übernimmt und eigentlich uns aussaugt. Das ist in diesem Film Matrix ja, wir sind wie die Batterien für die Maschine. Mhm. Also unsere Energie wird immer abgesaugt für diese Maschinen-Matrix. Und so versorgt die sich mit Energie. Und genauso ist es in der Bibel auch, dass diese dämonische Welt, die Welt dieser dunklen Mächte und Gewalten, ja, die lebt eigentlich von uns, ne? So von unserer Energie, und eigentlich sind wir geschaffen, ewig zu leben. Aber warum sterben wir denn dann so schnell? und warum sind 80 Jahre angeblich so wahnsinnig lang? Also das ist auch, ne, wenn man dann mal sieht, am Anfang in der Bibel...
900 und mehr Jahre lebten die.
Da wurden die so viel älter und die lebten da. Und das war kein Siechtum irgendwie, dass die dann mit 90 waren sie dann schon dement und debil und da war nichts mehr ging und am Stock irgendwie. Also das, was uns da auch wieder verkauft wird als wahnsinniger Fortschritt und die Medizin, und heute können wir so alt werden. Es kommt uns, je weiter wir in die Wirklichkeit kommen, kommt es uns immer fragwürdiger vor, ob das denn wirklich stimmt. Ja, also ob das die Wahrheit ist über das Leben und Wesen und Potenzial eines Menschen. Und ich glaube da kein bisschen mehr dran. Ne? Aber alles ist hier genau so aufgebaut, und dass man gar nicht auf die Idee kommt, es könnte anders sein. Ne? Das ist der Trick des Bösen. Dass wir so in einen Glauben, einen Falschglauben, falsche Glaubenssätze reingebracht werden, dass wir gar nicht mehr das in Frage stellen. Alle sind doch so, alle machen das doch so. Das funktioniert doch alles so. Alle werden hier noch alt und sterben vor sich hin. Es ist doch, was soll man da? Ja, aber kommt der Heilige Geist, wird er zum Beispiel auch das Alter in Frage stellen und sagen, so ist das eigentlich nicht gedacht vom Schöpfer. Und das stürzt uns von einer Revolution in die nächste, wo wir merken, ja, wir sind falsch geprägt. Und sowas aus uns rauszuholen ist nicht so einfach. Und uns neu zu prägen, anders zu prägen, der Wahrheit gemäß zu prägen, dass wir eigentlich von Gott gemacht sind, um sein Gegenüber zu sein, der lebt ewig, ja, warum müssen wir dann unbedingt schnell sterben? Also das entspricht ja gar nicht Gott, ne? Das ist doch gar nicht wie er, das ist doch gar nicht in seinem Bild.
Nein.
Warum? Aber das ist doch die Hauptsache, die hier läuft, dieses Umkommen, Krankwerden, so ein bisschen noch einen Urlaub leisten können, und ehe man dann verschwindet, also ich meine, hallo, was soll das sein? Ne? Es ist ein wirklich billiger Ersatz für das echte
Leben.
Ja.
Ja, im Prinzip oder im Grunde genommen bieten wir, also du in deinen Büchern und ich in meinen Büchern, ja schon irgendwo die rote Pille an. Es ist die Frage von jemandem, ob er darauf eingeht und die schluckt und selber sich auf den Weg macht oder nicht. Hat jeder die freie Wahl darüber. Okay, ich denke, ich habe noch so viele Fragen, das würde jetzt den Rahmen eines Interviews bei weitem sprengen. Wir machen also auf jeden Fall noch einen weiteren Teil. Und ich bedanke mich schon mal für das Teil 1 des Interviews und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch, vielen Dank und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.